Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 3,5 Jahre nach der Aufdeckung des Dieselskandals ist Anklage gegen den damaligen VW-Konzernchef Winterkorn erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft ihm und 4 anderen Führungskräften schweren Betrug und Wettbewerbsverstöße vor. Bei einigen lautet die Anklage auch auf Untreue, weil sie Boni zu Unrecht kassiert haben sollen. Winterkorn hatte bestritten, von den Manipulationen gewusst zu haben.
Lange war es ruhig um den ehemaligen Volkswagen-Chef Winterkorn. Doch die Ermittlungen liefen weiter. Vorläufiges Ergebnis: Im Dieselskandal von Volkswagen hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Danach soll Winterkorn die millionenfachen Abgasmanipulationen gebilligt haben.
Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Winterkorn wird tateinheitlich ein besonders schwerer Fall des Betruges, ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb sowie eine Untreue vorgeworfen.
Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, das prüft jetzt das Landgericht Braunschweig. Winterkorn selbst hat, wie hier bei einer Anhörung im Untersuchungsausschuss des Bundestages, stets betont, nichts von den Dieselmanipulationen gewusst zu haben. Dabei geht es um Abschalteinrichtungen, die dafür sorgten, dass Millionen Fahrzeuge nur auf dem Prüfstand sauber waren, auf der Straße aber ein Vielfaches der zulässigen Stickoxide ausstießen. Kurz nach Bekanntwerden dieses Betruges war Winterkorn im September 2015 von seinem Vorstandsposten zurückgetreten.
Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wiedergutzumachen.
Winterkorns Anwälte kritisierten heute, dass die Verteidigung noch keine Möglichkeit zur vollständigen Akteneinsicht hatte. Dem mittlerweile 71-jährigen Beschuldigten drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis und ein Entzug der Bonuszahlungen. Das könnten bis zu 11 Millionen Euro sein. Volkswagen wollte sich heute nicht äußern, da gegen Einzelpersonen ermittelt werde. Die Abgasmanipulationen haben den Konzern bislang 29 Milliarden Euro gekostet, vor allem Entschädigungen in den USA. Dazu kommen Strafen und Nachrüstungen als Folge des millionenfachen Dieselbetrugs.
Vollbetreute Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen Krankheiten dürfen schon an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Es gab einen Eilantrag von FDP, Linken und Grünen statt. Damit muss ein Karlsruher Urteil vom Januar, das für die Bundestagswahl gilt, schon bei der Europawahl umgesetzt werden. Es betrifft gut 80.000 Menschen.
Selbstständig zu sein im Alltag ist Pascal Krüger wichtig. Wegen einer Entwicklungsstörung und einer Sprachschwäche wurde für ihn ein rechtlicher Betreuer für alle Lebensbereiche bestellt. Weil er bisher von Bundestagswahlen ausgeschlossen war, hatte er geklagt. Im Januar gab ihm das Bundesverfassungsgericht recht. Der Ausschluss verstoße gegen das Verbot, Menschen mit Behinderungen zu benachteiligen, weil er zu pauschal sei. Die Große Koalition reagierte und beschloss, das Wahlrecht zu ändern. Allerdings erst zum Juli und nicht schon zur Europawahl im kommenden Mai. So schnell könne man das nicht vernünftig regeln und auch rein praktisch nicht umsetzen. Für Grüne, FDP und Linke unverständlich. Und so klagten 216 Bundestagsabgeordnete in Karlsruhe im Eilverfahren.
Es kann nicht sein, dass wegen des Verwaltungsaufwandes und der Zögerlichkeit von Union und SPD Menschen auf dieses Bürgerrecht verzichten müssen.
Am Abend erließ das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung und gab den Abgeordneten recht. Das Ergebnis: Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, können an der Europawahl am 26. Mai teilnehmen, wenn sie möchten. Die einstweilige Anordnung bedeutet für die betroffenen Menschen unter Vollbetreuung, sie müssen jetzt einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis stellen, wenn sie an der Europawahl teilnehmen möchten. Sie müssen also aktiv werden. Die Gemeinden vor Ort müssen das alles organisieren unter großem Zeitdruck. Und der Bundestag in Berlin kann sein geplantes Gesetz fürs Wahlrecht für Menschen mit Behinderung beschließen, das dann für die Zukunft, also für die Zeit nach der Europawahl gilt.
In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Eines der bedeutendsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt steht in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte zunächst der obere Bereich des Gebäudes. Die Ursache ist bisher unklar. Präsident Macron sagte eine zur Stunde geplante Rede ab.
Notre-Dame, eines der Wahrzeichen von Paris, ja von ganz Frankreich, steht seit dem frühen Abend in Flammen. Bei Renovierungsarbeiten im Dachstuhl eines hinteren Anbaus soll das Feuer ausgebrochen sein und sich rasch auf die beiden hinteren Türme ausgebreitet haben. Einer der beiden Türme brennt bereits lichterloh. Zunächst war die Hauptkathedrale nicht betroffen. Feuerwehrleute bekämpfen den Brand, doch das Feuer breitet sich immer stärker aus und wandert rasch Richtung Hauptkathedrale. Die umliegenden Häuser werden evakuiert. Alle Zufahrten und Metrostationen wurden gesperrt. Unterdessen sagte Präsident Macron seine für heute Abend geplante Rede ab. Der Präfekt und die Bürgermeisterin von Paris sind bereits vor Ort. Inzwischen ist einer der beiden Türme ausgebrannt und eingestürzt. Immer mehr Feuerwehrkräfte kommen zum Brandort und versuchen zu retten, was noch zu retten ist.
Die EU-Urheberrechtsreform ist endgültig beschlossen. Die Mitgliedsländer der EU haben heute mehrheitlich für die neuen Richtlinien gestimmt. Zuvor hatte bereits das Europaparlament die Reform gebilligt. Sie soll Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. Kritiker fürchten, dass Internetplattformen sogenannte Upload-Filter einsetzen, die nicht nur urheberrechtlich geschützte, sondern mehr Inhalte als nötig blockieren.
Das deutsche Ja zur europäischen Urheberrechtsrichtlinie war heute in Luxemburg mit einem Zusatz versehen, einer Protokollerklärung.
Ziel muss es sein, das Instrument Upload-Filter weitgehend unnötig zu machen.
Wegen dieser möglichen Filter für Internetplattformen hatte es große Proteste gegen die Urheberrechtsreform gegeben. Hintergrund ist, dass die Richtlinie unter anderem festlegt, dass Plattformen wie Facebook, YouTube oder Instagram für die Inhalte haften, die Nutzer bei ihnen hochladen. Bevor Filme oder Musik auf die Seite kommen, muss das Urheberrecht geklärt werden. Das Ziel, Künstler fair vergüten. Sind die Rechte ungeklärt oder gibt es keine Lizenzvereinbarung, könnten Inhalte durch sogenannte Upload-Filter blockiert werden, befürchten Kritiker. Und das will die Bundesregierung vermeiden, so der Tenor der deutschen Protokollerklärung.
Dass Upload-Plattformen auch in Zukunft frei, unzensiert als Kommunikationskanäle für die Zivilgesellschaft, für jeden Bürger zur Verfügung stehen.
Doch an diesem Vorhaben der Bundesregierung zweifelt die Opposition.
Upload-Filter mit nationalen Lösungen verhindern zu können, ist bei dem international organisierten Internet doch eine wirkliche Illusion.
2 Jahre hat Deutschland nun Zeit, die EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die Protokollerklärung der Bundesregierung soll dafür die Marschrichtung vorgeben. Sie ist aber nicht juristisch bindend, sondern erstmal nur eine politische Absichtserklärung.
Die finnischen Sozialdemokraten haben damit begonnen, Möglichkeiten einer Koalition auszuloten. Nach dem knappen Wahlsieg gestern führte Parteichef Rinne heute erste Sondierungsgespräche. Rinne sagte, die Verhandlungen könnten einfacher als gedacht werden. Dass der Sozialdemokrat ein Bündnis mit den Grünen und der schwedischen Volkspartei eingeht, gilt als wahrscheinlich. Rinnes Ziel ist es, bis Ende Mai eine Regierungskoalition zustande zu bringen.
Im Sudan gehen die Proteste gegen die Übergangsregierung weiter. Das Militär versuchte heute vergeblich, die Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte zu räumen. Die Demonstranten verlangen nach dem Sturz des langjährigen Machthabers al-Bashir durch das Militär eine zivile Übergangsregierung. Außerdem wollen sie demokratische Reformen. Die Afrikanische Union hat der Militärführung ein Ultimatum gestellt, die Macht binnen 15 Tagen in zivile Hände zu geben.
Forscher in Israel haben nach eigenen Angaben erstmals den Prototypen eines Herzens aus menschlichem Gewebe im 3D-Drucker hergestellt. Zwar sei es schon vorher gelungen, ein Herz mithilfe von dreidimensionaler Drucktechnik nachzubilden, allerdings noch nicht mit Zellen und Blutgefäßen. Auch sei es das erste Mal, dass das Material für den Druck von einem Menschen stamme.
Der Stolz der Forscher hat die Größe einer Kirsche oder eines Hasenherzes. Ist aber aus menschlichem Gewebe und stammt aus einem 3D-Drucker. Es ist das erste Mal, dass es gelungen ist, ein ganzes Herz, also auch mit Zellen und Blutgefäßen, nachzubilden. Ein großer Fortschritt bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein möglicher Ersatz für Spenderherzen, die ohnehin rar sind und bei denen auch das Risiko besteht, dass der Körper sie als Fremdkörper abstößt. Dieses Risiko wollen die israelischen Wissenschaftler vermindern, indem sie für ihre Entwicklung die eigenen Gewebezellen des Patienten nutzen. Sie stellen daraus eine Art Tinte für den 3D-Drucker her. All die anderen Herzen, die bisher gedruckt wurden, stammten, soweit wir wissen, aus synthetischen Stoffen oder anderen Materialien, aber eben nicht vom Patienten selbst. Als nächstes, so die Forscher, müssten sie ihren gedruckten Herzen beibringen, sich wie echte zu benehmen. Die Zellen seien zwar in der Lage, sich zusammenzuziehen, hätten aber bisher nicht die Fähigkeit zu pumpen. Eine weitere Herausforderung sei es, genügend Gewebe nachzubilden, um ein Herz in der richtigen Größe zu erzeugen. Und sie wissen auch noch nicht, wie sie alle, auch die kleinsten Blutgefäße, drucken sollen. Bis all diese Probleme und Herausforderungen bewältigt sind, wird es nach Einschätzung der Tel Aviver Wissenschaftler noch mindestens 10 bis 15 Jahre dauern.
Nach Angaben der Deutschen Bahn waren im vergangenen Jahr im bundesweiten Durchschnitt gut 94% der eigenen Regionalzüge pünktlich. Dabei gab es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. So fuhren in Bremen nur 86% der Züge im Regionalverkehr planmäßig, in Hamburg hingegen knapp 98%. Dass Hamburg vergleichsweise gut abschneidet, liegt allerdings auch daran, dass die Statistik den S-Bahn-Verkehr berücksichtigt.
Regionalzüge der Deutschen Bahn lassen ihre Fahrgäste meist nicht lange am Gleis warten. Bundesweit waren 2018 im Schnitt 94,1% der Regionalzüge pünktlich, laut Statistik des Konzerns. Allerdings, als pünktlich gelten Züge, die weniger als 6 Minuten Verspätung haben, und ausgefallene Züge werden nicht mit eingerechnet. Am pünktlichsten waren die Züge in Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Mit der meisten Verspätung fuhren sie in Hessen, Schleswig-Holstein und Bremen ein und ab, aber immer noch deutlich pünktlicher als der Fernverkehr.
Es ist etwas einfacher als im Fernverkehr, weil in vielen Regionen die Belastung der Strecken nicht so groß ist. Oder nehmen Sie große S-Bahn-Netze wie Berlin und Hamburg, die fahren komplett auf eigenen Schienen.
Im Fernverkehr waren hingegen im letzten Jahr nur 74,9% der Züge pünktlich. Die Verspätungen wirken sich auch auf den Nahverkehr aus. Vielerorts sind Gleise belegt, Regionalzüge müssen warten. Das könne man ändern, sagt der Fahrgastverband ProBahn. Rund 24 Jahre nach der Bahnreform habe sich auf dem Schienennetz des Regionalverkehrs kaum etwas getan.
Was wir einfach brauchen, ist ein Mehr an Infrastruktur. Seit der Bahnreform hat sich der Regionalverkehr um 40% erhöht, bei 80% mehr Fahrgästen. Und wir fahren aber noch praktisch auf der Infrastruktur, die es auch zur Zeit der Bahnreform gab.
10,7 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr in ihre Infrastruktur investieren. Experten halten das bei Weitem nicht für ausreichend.
Mitarbeiter an deutschen Amazon-Standorten haben in der vorigen Nacht ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Streiks im Ostergeschäft aufgerufen, um einen Tarifvertrag und höhere Löhne zu erstreiten. In Nordrhein-Westfalen soll der Ausstand bis einschließlich Donnerstag dauern, am größten Amazon-Standort in Bad Hersfeld bis einschließlich morgen. Amazon teilte mit, die Streiks hätten keinen Einfluss auf pünktliche Lieferungen, da die Mehrheit des Personals zur Arbeit komme.
Mit einem Festakt haben die ARD-Intendantinnen und Intendanten in Hamburg an die Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor 70 Jahren erinnert. Er wurde nach dem Vorbild der britischen BBC für die Bundesrepublik schrittweise aufgebaut. BBC-Generaldirektor Tony Hall bezeichnete Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit als größtes Kapital. Bis morgen beraten die Intendanten unter anderem über die Weiterentwicklung des digitalen Angebots.
Der amerikanische Golfprofi Tiger Woods hat zum 5. Mal das US Masters Turnier gewonnen. Mit seinem ersten großen Turniersieg seit 11 Jahren feierte Woods gestern ein spektakuläres Comeback als Golfer. In den vergangenen Jahren hatte er mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und hatte wiederholt Schlagzeilen mit seinem Privatleben gemacht. Mit seinem gestrigen Erfolg ist Woods nun wieder auf Platz 6 der Weltrangliste. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. April.
Ein Hoch über Skandinavien beschert uns meist sonniges Wetter. Im Südwesten stört allerdings ein schwacher Tiefausläufer das schöne Frühlingswetter. Heute Nacht ist es zunächst meist sternenklar, im äußersten Nordosten auch mal wolkig. Später erreichen uns von Frankreich neue Wolken, die sich morgen noch etwas ausbreiten und örtlich Regen bringen. Auch im Nordosten noch ein paar Wolken, sonst scheint verbreitet die Sonne. Im Westen heute Nacht 6 bis 3 Grad, sonst verbreitet Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Auf Rügen morgen knapp unter 10, an Rhein und Main nahe 20 Grad. Am Mittwoch vielerorts sonnig, im Westen und Südwesten allerdings noch gebietsweise etwas Regen, der in den folgenden Tagen kein Thema mehr ist. Meist scheint die Sonne und es wird noch wärmer.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Feuer in Notre-Dame, wie konnte es zu dem Großbrand in der Pariser Kathedrale kommen und die positive Sicht auf die Dinge. Hashtag Lösungsfinder, neu in den Tagesthemen und im Netz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.